Seeräuber Moses von Kirsten Boje. Achtung! Hinweis für alle, die zufällig keine Seeräuber sind. Diese Seeräuber mussten damals leider für alles ihre eigenen Wörter haben. Und wenn du vielleicht kein Seeräuber bist, was ja gut sein kann, dann könnte es passieren, dass du mal eins davon nicht so gut kennst. Darum werde ich dir hin und wieder diese Seeräuberwörter erklären. Nur so vorsichtshalber. Und jetzt viel Spaß. Und das heißt in der Seeräubersprache Mast und Schotbruch, guten Wind und allzeit eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Erster Teil, in dem erzählt wird, wie Moses ein Seeräuberkind wird. Erstes Kapitel, in dem ein wilder Sturm tost und wir die Kerle von der Wüstenwalli kennenlernen. Es war eine wilde, stürmische Gewitternacht, als Moses zu den Seeräubern kam. Die Blitze zuckten nur so am Horizont und dazu rollte der Donner über den Himmel mit einem Krachen wie ein rumpeliges Fass. Und alle Landratten, die schon seekrank werden, sobald sie nur die Deckplanken eines Schiffs unter ihren Füßen spüren, sollten jetzt vielleicht lieber nicht weiterlesen und sich stattdessen mit einer Wärmflasche und einer schönen Tasse Kakao gemütlich in ihr kuscheliges Bett legen. Denn in dieser Geschichte wird es noch öfter wild und gefährlich zugehen und der Sturm wird heulen und die See wird toben und die Seeräuber werden ihre Säbel schwingen. Und vielleicht müssen einem überhaupt bessere Seebeine gewachsen sein, wenn man die Geschichte von Moses von Anfang bis zu ihrem glücklichen Ende hören will. Ja, also wie gesagt, es war eine wilde, stürmische Gewitternacht und auf dem Seeräuberschiff Wüstenwalli waren alle Kerle damit beschäftigt, das Schiff sturmklar zu machen. »Alle Mann in die Rahen!« rief der Kapitän. Rahen sind die langen Hölzer, die waagerecht am Mast angebracht und an denen die Segel befestigt sind. Man kann sie um die Masten drehen, das nennt man Brassen, um die Segel in die richtige Richtung zum Wind zu bringen. Segelraffen! Da zischte die Mannschaft die Trossen hoch und raffte die Segel und braste die Rahen, damit der Sturm die Wüstenwalli nicht allzu sehr hin und her schleudern konnte. Nur dagegen, dass der Blitz vielleicht in den Mast einschlug, konnten die Männer natürlich nichts unternehmen. Und weil sie schon viele Gewitter auf See erlebt hatten und weil sie darum lauter sturmerprobte Kerle waren, allesamt banden sie sich zum Schluss jeder mit einem richtig sicheren Seemannsknoten, dem Palsteg, so heißt der, noch einen Tampen um ihre Bäuche. Und das andere Ende befestigten sie am Mast oder irgendwo in den Klüsen, damit der Sturm sie nicht womöglich mit einer Böe vom Schiff pusten und das Meer sie nicht mit einer riesigen Welle von Deck spülen konnte. Denn schwimmen konnten sie alle nicht. Und darum wäre so ein Bad ja vielleicht nicht so schön gewesen und hätte böse ausgehen können. »So, jetzt hat man also getan, was man tun konnte«, sagte Haken Fiete, so zufrieden, als säße er zu Hause auf seinem gemütlichen Sofa. Aber ein anderes Zuhause als die Wüstenwalli hatte er nicht und ein Sofa schon gar nicht. Dann sah er gespannt einem riesigen Kavenzmann entgegen. Das war eine Welle, die gerade hoch wie ein Turm mit ziemlicher Geschwindigkeit und einem Kamm aus Gischt direkt auf den Bug der Wüstenwalli zugerollt kam. Jetzt könnte man vielleicht ein kleines Trinkerchen brauchen. Ein kleines Trinkerchen mochten die Seeräuber nämlich lieber als alles andere, das kann ich dir versichern. Und ob sie es nun in einer schmuddeligen Hafenkneipe tranken oder im wildesten Sturm auf hoher See, das wäre ihnen eigentlich ziemlich gleichgültig. Aber ihr Trinkerchen kriegten sie diesmal trotzdem nicht, weil der Kavenzmann jetzt nämlich die Walli erreicht hatte und das Deck überspülte und alles durcheinander warf, was nicht nied- und nagelfest war. Und das war einiges, auch die Männer. Denn wenn die auch natürlich seefest waren, nied- und nagelfest waren sie nicht. Und darum purzelten sie jetzt also ziemlich hin und her. Aber zum Glück hatten sie ja alle ihren Tampen um den Bauch. Da konnte nichts Schlimmeres passieren. Ein Tampen, so nennt man das Ende eines Seils.
»Na, da ist man wenigstens endlich mal wieder richtig sauber geworden«, sagte Bruder Martin.
Der Smutje zufrieden, als die Welle sich durch die Spalgatten am Heck und an Backbord und Steuerbord vom Schiff gemacht hatte und es an Deck wieder beinahe ruhig war. Smutje, das ist das Wort für Koch auf einem Schiff. Spalgatten, das sind Öffnungen in der Schiffswand, durch die das Wasser wieder ins Meer zurückfließen kann, wenn mal eine große Welle über die Reling gekommen ist. Wenn man auf einem Schiff steht und nach vorne schaut, dann nennt man die rechte Seite Steuerbord. Die linke Seite, die nennt man dann Backbord.
Pah, sauber, aber du auch. Hakenfiete, du hattest es nötig. Dich hätte ja vorher nicht mal deine eigene Mama wiedererkannt, bevor der Ozean mal wieder den ganzen Dreck von deiner Seeräubernase gewaschen hatte.
Da hob Hakenfiete seine Hakenhand und stieß ein fürchterliches Wutgeheul aus. Denn wütend wurde er schnell und beleidigt sowieso. Und darum musste der Kapitän sich jetzt auch einmischen und brüllen und fragen, ob es denn nicht verdammt nochmal schon schlimm genug wäre, dass sie hier mitten auf dem Ozean im fürchterlichsten Gewitter steckten und ob sie sich da auch noch gegenseitig die Köpfe einschlagen müssten. Da senkte Hakenfiete beschämt den Kopf und ließ auch seine Hakenhand sinken. Und übrigens hatte Bruder Marten, der Smutje, sowieso geschwindelt, als er gesagt hatte, dass er Fiete jetzt wieder erkennen konnte. Denn die Gewitternacht war so finster und der Himmel war so voll wilder Wolken, dass kein einziger Stern auf ihr Seeräuberschiff herunterschien und der Mond schon gar nicht. Und außerdem prasselte der Regen wie ein dichter Vorhang auf das Deck. Darum konnte man in dieser Nacht nicht einmal die eigene Hand vor Augen sehen, außer wenn gerade wieder ein Blitz den Himmel zerriss. Und darum konnte Marten Smutje vorne auf dem Bugkastell natürlich überhaupt nicht erkennen, wie schwarz oder weiß Fietes Gesicht hinten am Achterkastell war. Aber ein bisschen Spaß musste schließlich sein, auch im Gewitter. Und Leute, die immer gleich wütend werden, wie Fiete, ärgert man natürlich besonders gerne. Aber das weißt du ja. Erst als der Morgen graute und sich endlich die ersten Sonnenstrahlen zwischen den Wolken hervortrauten, ließ der Sturm langsam nach und der Regen wurde zu einem ganz feinen Nieseln. Und am Horizont sahen die Männer statt der wilden Blitze plötzlich einen Regenbogen.
»Ha!« schrie Hakenfiete beim Klabautermann, »ein Schatz!«
Du kennst ja sicher auch den Aberglauben, dass da, wo ein Regenbogen die Erde berührt, ein Schatz vergraben ist. Aber Nadelmattes, der Segelmacher, sagte ganz richtig, man hätte ja wohl noch nie davon gehört, dass man Schätze auch dort finden könnte, wo ein Regenbogen das Meer berührt. Und Hakenfiete wäre ja wohl dumm im Kopf. Fiete wollte gerade wieder wütend werden, du weißt ja, das wurde er schnell und beleidigt außerdem, als der Mann oben im Ausguck, den man Krähennest nennt, plötzlich schrill und laut auf zwei Fingern pfiff.
»Captain Klaas!« brüllte er. »Schiffswrack! An Steuerbord! Quer ab!«
Da flitzten all die wilden Seeräuber nach rechts, denn das ist auf einem Schiff die Seite, die Steuerbord heißt, wie du weißt, und hängten sich über die Reling. Und was sie da sahen, zerriss ihnen wahrhaftig fast das Herz.
»Beim Klabautermann«, sagte Hakenfiete düster, »da ist wohl nichts mehr zu machen.«
Und er sah auf einmal ganz verzweifelt aus.
»Nee, da ist gewisslich nichts mehr zu machen«, sagte Bruder Marten, der Smutje.
»Die alte Schaluppe da geht unter mit Mann und Maus. Das könnt ihr mir glauben.«
Und das war leider die traurige Wahrheit. Denn in einem ziemlichen Strudel verschwand gerade so ungefähr eine halbe Seemeile entfernt das hölzerne Heck eines Schiffes im Meer. Und dabei gab es ein fürchterliches, gurgelndes Geräusch, bevor die Wellen endgültig über dem Wrack zusammenschlugen. Und an die Menschen, die vielleicht noch an Bord waren und die der Strudel nun auf Nimmerwiedersehen mit in die Tiefe riss, mag ich gar nicht denken.
»Zu spät«, sagte Nadelmattes und spuckte kummervoll einen Pflaumenkern in die Richtung, in der das Meer jetzt schon wieder glatt und friedlich in der Morgensonne glänzte, als hätte es nicht gerade einen Kahn verschluckt.
»O Elend, o Elend, warum sind wir nicht früher gekommen, als noch was zu retten war?«
»Ja, warum sind wir nicht früher gekommen, als noch was zu retten war? Verdammig!« fragte Hakenfiete und fast sah er aus, als ob er gleich weinen wollte, der finstere Kerl.
»Da geht sie hin,
mit Mann und Maus. Aber wenn du jetzt denkst, dass die Männer so klagten, weil sie es nicht mehr geschafft hatten, die Besatzung des Kahns vor den Fluten zu retten, dann hast du wohl noch nicht ganz verstanden, was für Gesellen diese Seeräuber waren.
»Ach, vielleicht hatten sie Gold und Geschmeide und Geld an Bord«, sagte Nadel Mattes und schneuzte sich in einen Zipfel seines schmutzigen Hemdes. »Dahin, dahin! Ja, oder vielleicht hatten sie Silber und Dukaten an Bord«, sagte Bruder Martin des Mutje. »Dahin, dahin«, sagte Haken Fiete, dem selten etwas Eigenes einfiel.
»Oder kostbare Gewürze«, rief Nadelmattes wieder.
»Seide«, schrie Bruder Martin.
»Gepökelten Schweinebauch«,
stöhnte Haken Fietes. »Verdammig, verdammig«, sagte jetzt auch Captain Klaas, und dann starrten sie alle düster aufs Meer, das ihnen nun vielleicht gerade eine fette Beute geraubt hatte. Was aus den Menschen an Bord geworden war, war ihnen allen ganz gleichgültig. Das hast du jetzt wohl begriffen.
»Ja, dahin, dahin«, sagte
Nadelmattes und schob die nächste Pflaume in seine Backentasche, denn er hatte eigentlich Kunst spucken wollen. Aber dann hellte sich sein Gesicht auf.
»Könnte aber vielleicht auch sein, dass das da olle Holzbein sein Kahn war, Käpt'n, und das wäre natürlich ein Segen.«
»Olle Holzbein sein Kahn?«, sagte der Käpt'n. »Und du hast natürlich gemerkt, dass das kein richtiges Deutsch ist. Aber du musst ja bedenken, dass diese Seeräuber ziemlich raue Gesellen waren und eine Schule hatten sie nie von innen gesehen. Da wollen wir ihnen mal verzeihen, dass sie nicht immer alles richtig sprechen.«
»Tja, wenn das da eben olle Holzbein sein Kahn war, dann hat dieses Unwetter der Welt wahrlich einen großen Segen beschert. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber gründlich, wie das Sprichwort so sagt. Denn ohne olle Holzbein ist die Welt besser dran, so wahr ich euer Käpt'n bin.«
»Ohne olle Holzbein ist die Welt besser dran, beim Klabautermann«, sagte Hakenfiete, und so schnell er immer wütend wurde, so schnell wurde er auch immer wieder vergnügt.
»Darauf müssen wir einen heben, was, Käpt'n? Ist noch ein Trinkerchen im Fass, Bruder Martin?«
Und während wir die Seeräuber in Ruhe ihr Trinkerchen nehmen lassen, will ich dir mal schnell erklären, wer dieser olle Holzbein überhaupt war, damit du verstehst, warum die dummen Kerle seinen Untergang feierten. Dieser Olle nämlich war Käpt'n Klaas größter Feind und Erzrivale, ein Seeräuberhauptmann genau wie er. Und oft, wenn die Wüste Walli in den letzten Jahren ausgezogen war, um ein stattliches Handelsschiff zu kapern und ordentlich Gold und Dukaten und Gewürze und ich weiß nicht was noch abzuschleppen, war ihr olle Holzbein mit seiner süßen Suse zuvorgekommen. Und von der Beute war dann nicht einmal eine schäbige Silbermünze oder meinetwegen auch ein Fässchen Pfeffer übrig geblieben. Darum kann man vielleicht verstehen, dass den Männern auf der Walli eine Welt ohne olle Holzbein wie eine bessere Welt erschien. Und dass sie das Ende der süßen Suse, so hieß nämlich Olles Schiff, ordentlich feierten. Nach der schrecklichen Nacht mit dem Tampen um den Bauch war ihnen sowieso ziemlich nach Feiern zumute. Das kann man natürlich auch verstehen. Und darum hätten sie auch beinahe das merkwürdige Dingsbums übersehen, das in der Flaute, die auf den Sturm gefolgt war, schon eine ganze Weile auf den Wellen an Backbord neben ihnen hertrieb. Dann hätte es diese Geschichte überhaupt nicht gegeben. Und das alles nur, weil die Seeräuber immer einen bechern mussten.